ARD.
An den Mond. Zunehmender Mond. Vor dir sucht sich die Erde in Stille zusammen. Alles Wandernde wohnt. Leise verlöschen im gastlichen Herde die Flammen. Maske des Mitleids erhaben, was uns aus deinem verhangenen Viertel wohl droht. Hände spenden sich Gaben, denn das Bangen ist groß und überall tot.
Schöner, stiller Gefährte der Nacht. Mondbetrachtungen. Feature von Steffi Mannschatz.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis.
Ein Himmelskörper mit riesigen Ausmaßen, doppelt so groß wie der Mars, rast durch das All unausweichlich auf die Erde zu. Dann schrammt der Himmelskörper die Erde. Die riesige Wucht des Aufpralls schleudert große Teile der Erdkruste und des Einschlagkörpers in den Weltraum. Teile dieser Materie schwenken in eine Umlaufbahn um die Erde ein und verdichten sich. Ein neuer Himmelskörper kreist im Universum. Der Mond.
Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
Es ist sein schimmerndes Licht, das uns romantisch stimmt und eine unbestimmte Sehnsucht in uns weckt. Sein fahler Silberschein beflügelt unsere Fantasie. Fasziniert verfolgen wir seit Jahrtausenden seinen stillen nächtlichen Gang, sein stetes Kommen und Gehen, sein ewiges Wachsen und Schwinden, Werden und Vergehen. Und versuchen, sein Geheimnis zu ergründen. Seine verlässliche Wiederkehr erleben wir als Symbol für den Kreislauf des Lebens.
Mond bedeutet sehr schönes Licht auf der Erde.
Also wenn Vollmond ist, bin ich eigentlich am liebsten still und schau zu.
Also ich gucke gern mit dem Fernrohr.
Donnerwetter, da oben sind wir rumgelaufen. Ja, dich haben wir erwischt.
Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen? Man fragt sich, wohnt der Mann im Mond auch wirklich schön? Hat er wie wir eine kleine Mondscheinbraut? Für Jesus lohnt, dass man ein Häuschen baut.
Die Römer nannten ihn Luna. Bei den Griechen hieß er Selene oder Artemis. Seine Geschichte ist mit unzähligen Mythen und Legenden verwoben.
Die Mondin ist ja in fast allen Kulturen weiblich. Im internationalen Gebrauch heißt es eben der Sonne und die Mondin.
Dr. Klaus Deimel ist Direktor der staatlichen ethnografischen Sammlung in Sachsen mit den Völkerkundemuseen Leipzig, Dresden und Herrnhut. 5 Jahre lang hat er bei den Tarahumara-Indianern in Nordmexiko gelebt, um ihre Sitten und Bräuche kennenzulernen.
Der Mond wird in der Regel als eine Schwester bezeichnet, oftmals mit Wasser in Verbindung gebracht und Fruchtbarkeit. Interessant ist, dass selbst in der christlichen Ikonografie die heilige Jungfrau Maria steht in der Regel auf einer Mondsichel. Ihr ist also die Mondsichel, der Halbmond zu Füßen gelegt. Das sind alles symbolische Bezüge.
La Luna, die Mondin, verkörpert das Schöpferische, das Intuitive. Als Sinnbild für Weiblichkeit und Gefühl symbolisiert sie Wechsel und Wandlung, steht für alles Unfassbare und Geheimnisvolle.
Am faszinierendsten für mich waren die Mondbedeutung bei den Tarahumara-Indianern in Nordwestmexiko. Dort gilt die Mondin als die Frau der Sonne, die männlich ist, Und durch die Christianisierung, die dort vor 400 Jahren stattgefunden hat, hat man dieses Bild einfach ins Christentum übertragen. Der männliche Gott hat die Symbolik der Sonne bekommen und die weibliche Göttin, die Mutter Maria, hat die Symbolik der Monden bekommen.
Die wechselnden Farben des Mondes, die Flecken und Schatten auf seiner Oberfläche haben die Menschheit seit jeher beeindruckt. Und schon früh versuchten sie, diese geheimnisvollen Erscheinungen zu deuten. Gestalten oder Gesichter wurden im Mond gesehen. Ein Mann im Mond oder der Mond-Philipp. Ein Mann mit Holzbündel, Adam und Eva oder ein Krokodil.
Es gibt ja viele verschiedene Wahrnehmungen. Was sieht man in dem Mond? Die Mexikaner sehen dort einen Hasen drin. In Deutschland sieht man in der Regel einen Mann, den Mann im Mond. Da gibt es ja auch viele lustige Lieder. Nicht? Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen? Von Chris Howland erinnere ich aus der früheren Zeit.
War das nicht Gus Bacchus, der das gesungen hat? Egal. In Peru soll er von einem Fuchs so übel zugerichtet worden sein.
Und in Argentinien erzählt man, ein Jaguar habe ihm seine Pranken ins Gesicht gekrallt.
In Mexiko war es ein Hase, der ihn zerkratzt hat.
Nee, ne?
Wir stehen hier beim Alfred-Jentsch-Teleskop mit den 2 Metern Spiegeldurchmesser, das größte Deutschlands. Und wir schauen jetzt gerade hinaus, wie die Dämmerung sich langsam dem Ende zuneigt und es dunkel wird. Und je nach Wetter beginnen dann die Beobachtungen hier. Und es gibt momentan 2 ganz große Ziele. Das eine sind sogenannte Gamma-Blitze zu beobachten. Die größten Explosionen, die es im Universum gibt. Und das zweite ist, den ersten erdähnlichen Planeten nachzuweisen. Und da liefert dieses Teleskop, das von Zeiss ja hergestellt wurde, in Jena, liefert das da sehr wichtige Daten, weil es jederzeit zur Verfügung steht.
Der österreichische Wissenschaftler Dr. Günther Wuchter forscht an der Landessternwarte Tautenburg in der Nähe von Jena.
Ja, wenn man am Abend auf den Mond schaut, auf den Vollmond, dann sieht man, es gibt ein Muster, das jede und jeder immer ein bisschen anders sieht. Und dieses Muster kommt von dunklen und hellen Flecken auf dem Mond. Und die dunklen Flecke sind die Reste von gewaltigen Einschlägen aus der Frühzeit des Mondes. Und die hellen Gebiete sind diejenigen Bereiche, die von diesen großen Einschlägen verschont geblieben sind.
Als Aristoteles vor 2.500 Jahren den Nachthimmel betrachtet, erregen gerade diese dunklen Flecken das äußerste Missfallen des Gelehrten. Hatte er doch in seiner naturphilosophischen Schrift De Caelo über den Himmel ausführlich dargelegt, dass die Erde Wasser und feste Stoffe an sich bindet, in den höheren Sphären Luft und Feuer walten und in den höchsten Sphären der Äther.
Danach müsste der Mond also ein unversehrtes, dünnes, makelloses Ätherscheibchen sein.
Ein unversehrtes, dünnes, makelloses Ätherscheibchen? Der Mond? Plutarch ist da übrigens allerdings 400 Jahre später ganz anderer Meinung.
Das auf dem Mond erscheinende Gesicht ist daraus zu erklären, dass der Mond, ebenso wie die Erde, große Vertiefungen aufweist, die Wasser oder dunkle Luft enthalten.
Na ja, so steht es in seiner Abhandlung über das Antlitz des Mondes. Da vergleicht er die Vertiefungen auf dem Mond mit dem Kaspischen und dem Roten Meer.
In der Antike war die Vorstellung da radikal anders, weil ein Riesenunterschied gemacht wurde zwischen den Sphären ab einer gewissen Höhe, da war der Mond quasi der Anfang, und den Sphären drunter. Also das eigentliche Weltgeschehen, das war unter dem Mond. Und mit dem Weggehen von Aristoteles hat sich die Welt ausgeweitet und plötzlich war die Welt so groß wie das Planetensystem. Und die gleichen Gesetze haben gegolten.
Und warum besinnt man sich dann im Mittelalter wieder auf Aristoteles?
Weil ein himmlischer, ätherischer Mond damals besser zu unserer Erde passte.
Ja, als Kugel wäre er ja in Ebenbild unserer Erde gewesen, dieser doch so einzigartigen göttlichen Schöpfung.
Und das trotz Nikolaus Kopernikus. Bei dem kreiste die Erde ja schon um die Sonne. Und keiner wollte es wahrhaben.
1609 rückt der englische Mathematiker Thomas Harriot dem Mond mit einer brandneuen Erfindung zu Leibe, dem Teleskop. Plötzlich verwandeln sich vor seinen Augen die angeblichen Meere in bergähnliche Gebilde. Als Galileo Galilei sein Teleskop zum ersten Mal zum Himmel richtet, schaut auch er in eine neue Welt. Galilei erkennt deren Unebenheiten, die Schatten der Gebirge, und wagt Vermutungen über deren Ausmaße. Und Johannes Kepler, auch der, hat den Mond inzwischen mit dem Teleskop in Augenschein genommen, notiert kühn:
Die hellen Mondflächen sind Land, die dunklen Meere.
Es war eben keine ideale Kugel, wie man sich das vielleicht erträumt hätte in den höheren Sphären, sondern man hat eben Landschaften erkannt, Krater, Berge, Täler. Und das ist ein ganz entscheidender Einschnitt, der mit dem Teleskop gekommen ist. Hat den Mond auch quasi zu einem anderen Himmelskörper gemacht, einer eigenen Welt und nicht etwas Entrückten, nicht etwas Fernen.
Das Teleskop hatte mit einem Schlag die Welt verändert. Ein Meilenstein in der astronomischen Forschung. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatte der Engländer William Gilbert, Leibarzt Königin Elizabeth, versucht, die Konturen des Mondes nachzuzeichnen. Und auch Johannes Hevelius, der evangelische Astronom aus Danzig, erarbeitete seine beachtliche Mondkarte noch nach Augenmaß. Er gilt als Pionier der Mondkartografie. Das Teleskop hält später dann sogar Einzug in die Salons der vornehmen gebildeten Gesellschaft. Im Frühjahr 1800 schreibt Goethe an Schiller:
Um 7 Uhr, da der Mond aufgeht, sind sie zu einer astronomischen Partie eingeladen, den Mond und den Saturn zu betrachten. Denn es finden sich heute Abend 3 Teleskope in meinem Hause. Es gab eine Zeit, wo man den Mond nur empfinden wollte. Jetzt will man ihn sehen. Ich wünsche, dass es recht viele Neugierige geben möge, damit wir die schönen Damen nach und nach in unser Observatorium locken.
Was die Astronomen und die neugierigen Laien mit ihren Teleskopen sehen, ist überraschend und enttäuschend zugleich. Eine endlose Wüste, bedeckt mit einer dicken, dunklen Staubschicht und übersät mit unzähligen kleinen und großen Kratern. Über Millionen Jahre hatte ein Meteoritenregen gewährt und auf der Mondoberfläche seine tiefen Spuren hinterlassen.
Gewiss, die Mondlandschaft mit ihren Felsen und Tälern ist eine Fläche, die der astronomischen Topographie ihre Aufgaben stellt. Aber ebenso gewiss ist es, dass sie zugleich jener magischen Trigonometrie zugänglich ist, dass sie zugleich ein Gebiet der Geister ist und dass die Fantasie, die ihr ein Gesicht verlieh, mit der Tiefe des kindlichen Blickes die Urschrift der Runen und die Sprache des Dämons verstand. Nein, das Wirkliche ist ebenso zauberhaft, wie das Zauberhafte wirklich ist. Ernst Jünger.
Er ist die magische Sonne der Nacht. Als schöne Sichel oder Himmelsbrücke erscheint er am Firmament. Er ist rund und schön. Und manchmal kommt er spitzköpfig über die Dächer hoch. Er ist aufgegangen, nur halb zu sehen. Oder er schenkt uns eine mondbeglänzte Zaubernacht. Etwas ungemein Beruhigendes, dieses milde, fahle Licht des Mondes. Lunas Zauberschein. Unzählige Märchen in aller Welt erzählen vom guten alten Mond. Aber auch als unzuverlässig und unheimlich wird er empfunden. Als Licht der Nacht leuchtet er auch für die Diebe und Zauberer.
Schließlich rechtfertigt auch Othello seine grausame Tat mit dem Einfluss des Mondes. Das hat wahrhaftig der Mond verschuldet. Er kommt der Erde näher, als er pflegt und macht die Menschen rasend.
Naja, ganz so unschuldig war der ja nun nicht, oder?
Das wissen wir ja. Doch wie stand's um den Mond bei Romeo und Julia?
Oh, schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, damit nicht wandelbar dein Lieben sei.
Wandelbar dein Lieben sei.
Willkommen, o silberner Mond, schöner, stiller Gefährte der Nacht. Du entfliehst? Eile nicht. Bleib, Gedankenfreund. Friedrich Gottlieb Klopstock.
Beethoven schrieb 1801 seine Klaviersonate Opus 27, Nummer 2 in Cis-Moll.
Die Mondscheinsonate, die kennt ja jeder.
Ja schon, bei uns wird sie so genannt. Doch in Amerika ist mit Moonshine eher Hochprozentiges gemeint, besonders Whisky. Denn der wurde ja während der Zeit der Prohibition oft nachts heimlich gebrannt. Deshalb sollte man dort lieber nach der Moonlight-Sonate fragen, um nicht ungewollt ein paar Lacher auf seiner Seite zu haben.
Ach, Moonlight oder Moonshine?
Besondere Magie übt seit jeher das Licht des Vollmondes auf die Menschen aus. Riten mit nächtelangem ekstatischen Tanzen und orgiastischen Festen werden beim Mondschein abgehalten. Viele Völker feiern auch heute noch ihre traditionellen Mondfeste. In Laos pilgern die Buddhisten im November bei Vollmond zu ihren Heiligtümern. Die Chinesen feiern den Erntemond, das chinesische Mondfest, im September mit Mondlaternen und Lotusnusskuchen traditionell im Kreis ihrer Familie. Der Jahreswechsel zum chinesischen Neujahr dauert 15 Tage, vom Neumond bis Vollmond des ersten Monats im chinesischen Kalender.
Man kann generell sagen, dass natürlich in landwirtschaftlichen Gesellschaften, die auf der Landwirtschaft basieren, sehr viele Feste in die Vollmondnächte verlegt werden. Einmal aus pragmatischen Gründen, denn wer schon mal ohne Strom gelebt hat und ohne Licht, der weiß, wie wichtig das Mondlicht in der Nacht ist.
Die Ethnologin Carola Krebs arbeitet als Kustodin am Museum für Völkerkunde in Leipzig, wo sie die Südasiensammlung betreut.
Und ein voller Mond ist natürlich ein glückverheißendes Zeichen. Und sehr viele religiöse Feste finden demzufolge in Vollmondnächten statt.
Eine Vollmondnacht in Sri Lanka. Schon seit Stunden erschallen die Mönchsgesänge. Festlich gekleidet strömen die Menschen abends zu dem großen traditionellen Puja-Fest in den Tempel. Der Raum ist erfüllt mit Düften von Sandelholz und Kräutern, die die Sinne betören. Die Menschen versinken in stundenlange Meditationen. Sie wollen gutes Karma sammeln für ihr tägliches Leben und die Götter befrieden.
Sie sind ganz eng einbezogen in diese natürlichen Kreisläufe. Und sie sind mit den Mächten der Natur ganz unmittelbar konfrontiert. Man braucht nur an die Monsunüberschwemmungen in Bengalen denken. Man weiß einfach, dass die Naturkräfte einen großen Einfluss auf den Menschen ausüben. Und in Indien sind die Naturkräfte in der Regel alle vergöttlicht. Und man versucht, sich mit ihnen zu versöhnen, um gesund durchs Leben zu kommen und seine Familie zu schützen und seine Angehörigen.
Also der Lichtwechsel des Mondes ist ja eine der ältesten Uhren, die es gibt. Also zum Beispiel ist sehr oft das erste Sichtbarwerden des Mondes das Neulicht, der Startpunkt für Monate in einem Mondkalender. Die Moslems zum Beispiel haben einen Mondkalender und da ist das erste Erscheinen des Neulichts der Start fürs Monat.
Der jüdische Kalender richtet sich bis heute nach dem Mond. Er ist ein sogenannter gemischter Kalender, weil die Juden 12 Jahre mit 12 Neumonden leben und anschließend 7 Jahre mit 13 Monden.
Der komplexe Mondkalender der Maya diente vor allen Dingen der Voraussage der allgemein gefürchteten Mond- und Sonnenfinsternisse. Beide Naturerscheinungen haben natürlich eng mit dem Mond zu tun. Und hier in Dresden gibt es ja den Dresdner Kodex, ein ganz berühmtes Buch der Maya, was im 19. Jahrhundert hier wiederentdeckt wurde. Dort gibt es die sogenannten Finsternistafeln, in dem Mond- und Sonnenfinsternisse bis zu 32 Jahre vorausgesagt wurden.
Seit ewigen Zeiten regiert der Mond auch die Gestade der Meere. Wenn sich an den Küsten das Wasser langsam zurückzieht, um Stunden später fast unmerklich wieder anzusteigen, dann hat er seine unsichtbare Hand im Spiel. Auch diese geheimnisvollen Rhythmen beobachteten die Menschen genau, denn sie waren seit dem Altertum wichtig für die Schifffahrt und den Handel zwischen den Kontinenten.
Das, was ganz wichtig ist, sind die Gezeiten. Da ist der Mond gemeinsam mit der Sonne die Antriebskraft. Und an denjenigen Küsten, wo es starke Gezeiten gibt, wissen wir alle natürlich, spielt sich das Leben dort in dem Rhythmus ab. Man muss nur daran denken, dass es Häfen gibt, wo das Wasser gar nicht vorhanden ist und nur zu gewissen Zeiten hereinkommt. Klarerweise spielen die Gezeiten dort eine riesige Rolle.
Die Anziehungskraft des Mondes ist die wichtigste Ursache für den Rhythmus zwischen Ebbe und Flut.
Da gibt es eine Reihe von Untersuchungen an Winkerkrabben zum Beispiel, also die jetzt in dieser Gezeitenzone leben, die sich natürlich dann, wenn Flut ist, irgendwohin zurückziehen und inaktiv sind. Und sobald das Wasser zurückgeht, fangen die wieder an, auf Futtersuche zu gehen, sich zu verpaaren und so weiter. Ne? Das ist das eine. Das ist der Gezeitenzyklus. Und der ist in erster Linie wichtig natürlich für Meeresbewohner.
Meint Dr. Dietmar Weinert. Er forscht am Institut für Biologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an biologischen Rhythmen.
Bei einem Mondwechsel, Neumond wie Vollmond, sollen sich die Meere gefährlich aufschaukeln.
Und da gibt es dann die sogenannten Springtiden mit einem besonders hohen Flutberg und besonders niedriger Ebbe.
Seit Tagen schon dröhnen die Trommeln, schallt der Gesang, stampfen die Tänzer. Tateleja naht, die Nacht der Würmer. Aufmerksam beobachtet der Matai, das Stammesoberhaupt, den abnehmenden Mond am Himmel über Samoa, folgt dem Puls der Gezeiten, prüft die Blüten des Mosoi-Baums. Denn wenn diese sich öffnen und ihren süßlichen Duft entfalten, dann steht das Fest kurz bevor. Dann endlich, in aller Frühe, bläst er das Muschelhorn. Das Fest, der Rausch, beginnt. In einer langen Prozession ziehen die Männer und Frauen zum Strand, bewaffnet mit Keschern, Körben und Lampen und starken im Dämmerlicht durch das flache Wasser, in dem Millionen grün schimmernder Fäden zucken. Eunice Virides, Palolos, Ringelwürmer.
Sie kommen, um sich zu paaren und sollen in einer einzigen Nacht zur Hochzeit über das Riff tanzen. Und das ist meist in der Woche nach dem Vollmond im Oktober.
Und nach ein paar Stunden ist alles schon wieder vorbei.
Ja. Kaviar der Südsee nennen die Palolo-Jäger von Samoa diese schleimigen Spaghetti. Am liebsten essen die den Wurm roh oder nur ein ganz klein wenig in Butter angebraten.
Im Kampf ums Überleben ist der Mond ein wichtiger Signalgeber. Nicht nur für den Palolo-Wurm. Ähnlich wie dieser richten sich hunderte von Tierarten nach dem Takt des Erdtrabanten. Heute ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Ableichen vieler Meerestiere, beispielsweise der Krabben, Miesmuscheln, Austern und Seeigel, im Einklang mit dem Mond geschieht. Doch auch an Land und in der Luft, bei Schmetterlingen und Honigbienen, Eisfüchsen und Antilopen, Ziegen, Goldhamstern und Büffeln, insgesamt bei rund 600 Tieren und Pflanzenarten haben Wissenschaftler Indizien für lunar gesteuerte Verhaltensmuster aufgespürt. Zumeist Zeitabläufe bei der Fortpflanzung.
Also nachgewiesen ist tatsächlich der Einfluss der Gezeiten auf Meeresbewohner. Der andere Effekt, den der Mond hat, ist durchs Licht. Und da habe ich vorhin von Erdbewohnern gesprochen. Das betrifft Fledermäuse beispielsweise. Dort ist das gezeigt, dass die bei Vollmond, die einen Arten werden aktiv, haben ihr Aktivitätsmaximum bei Vollmond und sind etwas weniger aktiv bei Neumond.
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Matthias Claudius.
Schon unsere Urahnen haben die Natur genau beobachtet und festgestellt, dass während bestimmter Mondphasen Tiere sich anders verhalten, Pflanzen unterschiedlich gedeihen. Ob beim Holzfällen, beim Düngen, der Bodenbearbeitung oder bei Aussaat und Ernte, Erfolg oder Misserfolg wurde dem Stand des Mondes zugeschrieben. Bei zunehmendem Mond wurden Pflanzen gesät und gesetzt, deren oberirdisches Wachstum wichtig ist.
Ganz am Anfang, als ich davon mehr nur über Bücher gewusst habe, dass auch Pflanzen mondbestimmt sind, stand in den Büchern, dass die größte Heilkraft zu Vollmond ist. Und ich hatte einen kleinen Hausgarten, unter anderem stand da tolle Pfefferminze. Und als meine Kinder klein waren, habe ich so Haustees gemacht und eben auch die frischen Pflanzen gepflückt und getrocknet.
Wanda ist Kräuterfrau, grüne Hexe, wie sie selbst sagt, Geburtshelferin und weise Frau. Sie arbeitet als freiberufliche Yogalehrerin und führt Kräuterwanderungen in Leipzig.
Und ich habe also gedacht, oh toll, Vollmond, Pfefferminze, ernte ich zu Vollmond mit der größten Heilkraft.
Und dann ist es aber leider passiert, also das habe ich so gemacht. Und diese Pflanze, also alle Pflanzen sind aber dann verblutet, weil also diese Energie wirklich zu Vollmond am höchsten war. Und als ich die dann abgepflückt habe, sind die einfach eingegangen und ich hatte dann keine Pfefferminze mehr. Und seitdem gucke ich also ganz gezielt, wie viel Pflanzen nehme ich und zu welchem Zeitpunkt pflücke ich. Und wenn ich unter Vollmond pflücke, also wirklich gut drauf zu achten, dass ich nicht Pflanzen ausrotte, sondern dann wirklich nur ein paar nehme und ansonsten dann vielleicht eher so um den Vollmond rum, also ein paar Tage vorher und ein paar Tage danach noch, ehe dann die Kraft zurück in die Wurzeln geht.
Bei abnehmendem Mond wurde Bauholz geschlagen, weil das Holz dann besonders trocken sein sollte. Und solche Pflanzen wurden gesät und gesetzt, deren unterirdisches Wachsen wichtig ist. Obst geerntet und Bäume und Sträucher verschnitten.
Was bei neuem Mond gesät wird, wächst in den nächsten Wochen in den Himmel.
Was geschnitten wird, kommt nimmermehr.
Das ist bei den Pflanzen so, zum Beispiel sind die Kräfte bei Neumonden zurückgezogen, nach unten mehr in der Wurzel, was dann auch jahreszeitlich noch veränderbar ist oder sich verändert.
Wissenschaftlich beweisen konnte das niemand. Bis der Anthroposoph Rudolf Steiner im Goetheanum, dem geistigen Zentrum der anthroposophischen Gesellschaft, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts umfangreiche Aussaatversuche mit Mais durchführen ließ. Der Mais wurde zu unterschiedlichen Zeiten gesät und sein Wachstumsverhalten ein Jahr lang kontrolliert. Mit dem Ergebnis, dass Pflanzen, die man 2 Tage vor Vollmond gesät hatte, schneller und kräftiger gediehen als die anderen. Überraschend schlecht war der Ertrag bei jenen Pflanzen, die man 2 Tage vor Neumond ausgesät hatte. Konnte so erstmalig der Einfluss des Mondes auf das Wachstum von Pflanzen bewiesen werden? Zumindest stützt sich die Berechnung von Aussaatkalendern als Empfehlung für die Landwirtschaft bis heute auf diese Erkenntnisse. Und Charles Darwin sah auch den Menschen von diesen natürlichen Rhythmen beeinflusst.
Der Mensch ist gleich den Säugetieren, Vögeln und sogar Insekten jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen, wonach gewisse normale Prozesse wie Schwangerschaft, Pflanzenwachstum und Reife oder die Dauer verschiedener Krankheiten von den Mondperioden abhängig sind.
Die Frauen sind ja die einzigen Wesen, die wirklich mondbestimmt vom Zyklus her sind. Wir waren ganz, ganz früher jahreszeitlich bestimmt, wie auch die Tiere mit ihrer Brunstzeit, und genauso war das wohl bei den Menschen, bis sich der Körper umgestellt hat von diesem Sonnenzyklus auf den Mondzyklus, und ab da haben also die Frauen dann menstruiert. Und dann sind die Frauen also zur Menstruation in so ein bisschen abgelegeneren Gebiet, meistens hatten sie Höhlen oder eben sogenannte Hütten, und dann sind alle Frauen da zusammen hingegangen. Und die alten Frauen, die weißen Frauen, haben den Frauen, die noch nicht ihre Periode hatten, sozusagen gelehrt, welche Massagen besonders schön sind bei der Menstruation, welche Tees, welche Kräuter.
Ein Mond, ein Monat, französisch le mois, lateinisch mensis. Menstruation als Maß des Lebens? Frauen konnten mit dem Mond ihre fruchtbaren oder auch die unfruchtbaren Tage errechnen.
Und wenn man in den Geschichten der Tahomara nachliest, dann findet man zum Beispiel immer wieder die Bezeichnung, dass wenn die Frauen unter dem Mondeinfluss stehen, ich habe lange geforscht, was das eigentlich genau heißen sollte, bis mir in den letzten Jahren von mehreren Indianern gesagt wurde, das hängt damit zusammen, dass die Frauen eben alle zur gleichen Zeit ihre Periode haben. Das ist eigentlich ein natürliches Phänomen, wenn man draußen unter dem Mond schläft, wie das die Tarahumara-Indianer nun meistens heute noch tun, sodass alle Frauen etwa zur gleichen Zeit menstruieren.
Viele Mondrituale gehören zur sogenannten Hexenkunst. Zauberamulette bilden häufig den Mond ab. Sie tragen die Zahlen 7 oder 13. Verweist die 7 auf die Zyklen des Mondumlaufs, steht die 13 für die Anzahl der Mondmonate innerhalb eines Jahres. Die in den unterschiedlichen Mondphasen ausgeübten Rituale sollen es vermögen, die Gesundheit zu stärken, die Liebe zu beeinflussen, Menschen über Nacht reich zu machen oder sie auf ewig zu verdammen.
sagen wir mal so, die Hexen, das ist dann ein späterer Begriff von den weißen Frauen gewesen. Und ich denke schon, dass der Begriff eigentlich auch wieder belebt werden sollte. Es ist nur schade, dass er einfach noch so negativ besetzt ist.
Also diese Naturfrauen, wahrscheinlich Steinbock, Jungfrau Stier, sehr erdig.
Christine Wendrich ist ausgebildete Kirchenmusikerin. Heute arbeitet sie als Astrologin und Lebensberaterin.
Die haben speziell eben halt mit dem Mond gearbeitet, weil diese Rituale, auch Vollmond, dann der darauf folgende abnehmende Mond, will ich etwas verlieren, will ich etwas loslassen, beziehungsweise zunehmender Mond, will ich etwas erreichen, dass meine Wünsche sich erfüllen, dass etwas sich potenziert. Das sind dann diejenigen, die sich da speziell mit beschäftigen, die man dann die kleinen Hexen nannte.
Das Wissen um den Mond wurde lange Zeit heimlich weitergegeben. Weise Frauen und Hexen wendeten es an. Später vererbte es die Großmutter ihrer Enkelin und in den Spinnstuben auf dem Lande wurde auch viel getuschelt.
Für den Liebeszauber sammle man bei Vollmond Scharfgarbe, lege sie unter das Kopfkissen und wiederhole beständig:
Du schönes Kraut aus Venusbaum, du Scharfgarbe mit Namen, wer mir erfüllt den Liebestraum, das sage du mir morgen.
Im Mondlicht schlafen sei gefährlich, weil von gemütsstörender Wirkung.
Wer Warzen hat, stellt sich ins Licht des beinahe vollen Mondes und spricht:
Was ich anrühre, nimmt ab, was ich ansehe, nimmt zu. Dabei streiche man über die Warzen und sehe fest in den Mond. Wer es glaubt?
Eine alte Methode aus Österreich soll bei zu kleinem Busenerfolg versprechend gewesen sein. Dazu muss ich die Frau bei Vollmond unverhüllt ans Fenster stellen und den Mond beschwören. Hermann, schei mei Brust an. Das wird wie ein Essigkrug.
Na bitte, nu's aber gut.
Hab ich mein Lebtag Brust genug.
Als weise Frau trägt Wanda eine besondere Kette.
Das ist das Pentagramm und das ist das Zeichen. Also eigentlich ist es unter anderem der Mensch im Kosmos. Ja. Wenn wir die Arme ausbreiten, das sind die Beine, die Arme und der Kopf. Und es sind natürlich auch die Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Oder eben bei den weißen Frauen die Göttin. Und das ist ein altes Zeichen der weißen Frauen.
Die alten Griechen erzählen von den Hexen, dass sie den Mond auf die Erde herunterziehen konnten und meinten damit, dass sie die guten wie auch die bösen Kräfte des Mondes anzuwenden wussten.
Es gibt eine Meditation, wo wir dann praktisch uns im Vollmondlicht praktisch alle Zellen aufladen, um diese Energie aufzunehmen, ja, diese wirklich weibliche Energie. Ein so ein Zeichen sind also doch die Veilchen, deswegen habe ich sie auch gepflückt, stehen doch mit Mond im Zusammenhang, weil, also Veilchen gibt es ja schon selten und so nimmt man sie dann auch, also wenig, aber so ein bis drei Blüten in ein Wasserglas gelegt und dann unter Vollmond gestellt und nächsten Morgen dieses Wasser getrunken, ist eigentlich so wie in der Homöopathie. Aber hier hat man dann noch das Mondlicht dazu, ja. Und das ist schon, also für mich ist das irgendwie was ganz Feines und Besonderes, ja.
Anfang der 90er Jahre tritt der Mond in Wandas Leben und beeinflusst von nun an immer stärker ihr Dasein. Sie liest Bücher wie das »Vom richtigen Zeitpunkt« von Johanna Paunger und Thomas Poppe und andere Ratgeber, die beinahe für alles im Leben Gewähr bieten für gutes Gelingen, durch Beachtung der Mondeinflüsse. Wanda fängt an, mehr und mehr nach dem Mond zu arbeiten und zu leben, wie viele andere Menschen, besonders Frauen. Eine deutliche Rückbesinnung auf die Natur, eine gesunde Lebensweise und auf natürliche Lebensrhythmen setzt ein. Wahrscheinlich im Bestreben, unserer technokratischen und schnelllebigen Zeit mit all ihren Unsicherheiten etwas entgegenzusetzen und getragen von der Sehnsucht, auch als natürliches Wesen wieder mehr im Einklang mit der Natur zu leben, Halt zu finden in archaischen, natürlichen Rhythmen und Strukturen.
Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Rhythmen, die mondmäßig bestimmt sind. Das ergibt sich ja auch aus dem Begriff Monat. Monat kommt ja von Mond. Der alte Kalender waren ja 13 Monde. Ja, der Mond geht 27, dreiviertel Tag praktisch durch einen Zyklus. Und innerhalb des Monats wandert er dann nochmal durch die sogenannten Tierkreiszeichen. Und das bringt einfach bestimmte Energien mit sich. Im Alltag kann das so sein, wann wasche ich besser Wäsche oder wann schneide ich meine Pflanzen, zu welchen Tagen gieße ich sie. In der Natur ist es, wann gehe ich zum Beispiel Kräuter sammeln.
Abnehmender Mond. Der Mond atmet aus, heißt es in einem alten Mondbuch. Er verschenkt sich, schneidet sich jeden Tag ein Stück aus seinem Leib.
Selbst schwerste Arbeiten sollen jetzt leicht von der Hand gehen.
Und bei größter Hitze schwitzt und ermüdet man nicht so leicht, weil dem menschlichen Körper mehr Kraft zur Verfügung steht.
Soll auch besser sein zum Zähneziehen.
Und Operationen heilen besser.
Ich stelle für mich immer fest, dass viele Dinge auf mich persönlich nicht zutreffen. Also wenn dort, ich sag mal, weil ich ja nur eine Frau bin, Mutter bin und Hausfrau bin, wenn dort zum Beispiel steht, heute ist ein günstiger Tag zum Putzen. Wenn ich sage, ich kann aber heute nicht putzen, weil ich keine Lust habe, nützt mir diese Mondstellung gar nichts. Weil wenn ich mich dann aufgrund der Mondstellung dazu zwinge, es zu tun, geht es mir nicht von der Hand.
Neumond, leerer Mond, schwarzer Mond, toter Mond. Poetische Namen für ein besonderes kosmisches Ereignis. Mond und Sonne stehen, von der Erde aus betrachtet, in einer Linie hintereinander.
Ich kann das gut feststellen, dass man mehr so in sich ruht. Kann man gut verwenden diese Zeit, um sich bewusst zu machen, welche Projekte möchte ich eigentlich beginnen, was ist wichtig, was möchte ich nähren. Und das dann in Bezug zum Beispiel das mit der Mondphase synchron zu machen.
Was immer auch an diesem Tag beginnt, es soll erfolgversprechend sein.
Wer jetzt bei Neumond fastet, tut seinem Körper wirklich etwas Gutes.
Und spart sich damit die lange Fastenzeit vor Ostern.
Mit viel Quellwasser und frischem Obst. Und Kinder, die bei Neumond gezeugt werden, binden die Eltern weitere 14 Jahre aneinander, sind aber nicht fortpflanzungsfähig.
So ein Quatsch.
Im Osten wird die Neumondphase als kosmische Transformation betrachtet. Das weibliche Prinzip, der Mond, Yin, geht in das männliche Prinzip, die Sonne, Yang, über. Der Mond ist danach voll mit Sonnenenergie und die Sonne ist voller Mond. 2 bis 3 Tage nach Neumond taucht der Mond wieder als silberne Sichel am nächtlichen Sternenhimmel auf, erhellt die Dunkelheit der Nacht und verbreitet Hoffnung und Zuversicht. Jeden Abend wird die Sichel etwas größer und sie geht immer später auf. Zunehmender Mond.
Also wenn dann der Mond zum Beispiel zunimmt, dann zu gucken, also die Mondin nährt sich auch, sie wird dicker, voller und wir können das nutzen und können gucken, wie möchte ich Projekte also nähren, was braucht es an Energie, an Ideen, an praktischen Taten. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist zum Beispiel körperlich oder ernährungsmäßig ist es wichtig, also für mich zumindest wichtig, zu gucken, was nehme ich in der Zeit oder wie nähre ich mich in der Zeit.
Richtige Zeit für alle Planungen, Vorhaben und Verträge.
Bei zunehmendem Mond nimmt der Organismus auf, um in Lust und Freude zu genießen. Das gefällt mir.
Gute Zeit zum Heiraten oder zum Einzug in ein neues Haus.
Alles, was dem Körper zugeführt wird, soll auch stärker wirken.
Massagen, Aufbaupräparate, Vitamine, Gesichtspackungen.
Dagegen brauchen alle Eingriffe in den menschlichen Körper eine längere Rekonvaleszenz. Ist also nicht so günstig.
Schonung und Erholung dagegen nützen Körper und Geist.
Vollmond. Wenn die Sonne abends im Westen untergeht, erscheint der volle Mond am östlichen Abendhimmel. In dem Augenblick scheint es, als würden Sonne und Mond die Erde in die Arme schließen wollen. Bei amerikanischen Ureinwohnern galt deshalb jeder Vollmond als Zeichen der großen Liebe der Gestirne für die Erde und war für die Menschen ein Tag, der in Glück und Dankbarkeit verbracht wurde.
Bei den Griechen sagt man, wer bei Vollmond nicht mit dem Mond anstößt, ist ein Banause und verdient kein Glück.
Ein Tag, an dem man alles trinken und essen kann, was schmeckt.
Gut essen und feiern soll auch das Glück anziehen. Aber Vorsicht, die hellen Vollmondnächte sollen auch zu Leichtsinn und Gewalt verleiten. Ein Kneipenwirt hat mir mal erzählt, dass in den Tagen um Neu- und Vollmond besonders viel gesoffen wird.
Exzessives Trinken von Alkohol kann durch den Mondrhythmus mitbestimmt werden?
Das wollen 2 Wissenschaftler mit ihrer Studie über den Blue Moon, den Säufermond, herausgefunden haben. Auch haben sie eine Anhäufung von Gewalt, Vergiftungsfällen und Selbstmorden um Neu- und Vollmond festgestellt. I tell you, I tell you, I
und Hebammen schwören, entgegen aller Statistik, um Vollmond herum steigt die Zahl der Geburten an.
Ich arbeite mit Schwangeren. Es ist einfach erwiesen, dass mehr Geburten gegen Vollmond, also 24 Stunden vor Vollmond, beginnen als jetzt zu anderen Phasen. Und das ist dann auch so der Einfluss. Ich kann nur sagen, dass es so ist und dass die Hebammen davon berichten. Ich habe einfach auch Hebammen in meinen Yogakursen und viele Schwangere, die dann Geburtstermin um die Zeit haben, bei denen ist es dann auch so, dass sie dann sozusagen überfällig sind, weil in 2 Tagen später ist eben Vollmond und oft, nicht immer, aber oft ist es dann tatsächlich so, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihr Baby kriegen und sich das auch wünschen. Und es ist ja sowieso ein Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind, so dass dann auch diese Wünsche einfach sich erfüllen.
Wenn der Mond in hellen Silbernächten steigt leise in dein Kämmerlein, wenn er spielt mit deinen goldenen Flechten, schaut in die Augen dir hinein. Wenn er küsst dein weiches Seidenhaar, dann bringt er dir meine Grüße dar. Heinrich Vogler.
Und dann soll der Mond auch noch einen Einfluss aufs Wetter haben.
Scheint der Mond blass und gelb, so pflegt bald Regen zu folgen. Scheint er rot, so deutet dies auf Wind. Ist er weiß und hell, so darf man auf gutes Wetter hoffen.
Und erscheint der Vollmond 2-mal im Monat, soll eine Mäuseplage folgen.
Wechselt das Wetter in der Neumondphase, dann soll es auch 2 Wochen anhalten.
Und wechselt das Wetter in der Vollmondphase, dann ist es genauso. Dann ändert sich's auch 2 Wochen lang nicht.
Das Beste ist, einfach zu schauen in die Atacama-Wüste. Und da ist es so, dass die letzten 170 Jahre nicht geregnet hat. Sie können sich also ungefähr vorstellen, was der Mond in der Atacama-Wüste für einen Einfluss aufs Wetter hat. Keinen, weil natürlich das Wetter an jedem Ort in der Erde anders ist. In der Atacama-Wüste ist es halt fast immer schön. Und weil es auf jedem Ort der Erde anders ist, kann es der Mond schwer beeinflussen. Schon Kepler hat im 16. Jahrhundert darauf hingewiesen, wenn es auf der einen Stelle quasi gerade ein Gewitter gibt und der Mond irgendwo in irgendeinem Tierkreiszeichen steht, was ist dann mit der anderen Stelle, wo es schönes Wetter herrscht?
Was wäre unsere Erde eigentlich ohne ihren Mond? Gäbe es Leben auf der Erde? Und würde es uns Menschen überhaupt geben? Gäbe es den Mond nicht, so würde sich die Erde in knapp 10 Stunden einmal um die eigene Achse drehen. Der Tag wäre nur 10 Stunden lang. Und als schwerwiegende Folge der schnelleren Erdrotation würden orkanartige Stürme wüten und mit Geschwindigkeiten zwischen 400 und 500 Stundenkilometern unaufhörlich über den Erdball fegen. Und das wäre längst nicht alles.
Die naturwissenschaftlich nachgewiesenen Einflüsse des Mondes gehen also weit. Der Mond ist nicht nur unser nächster Nachbar, sondern er hat auch ganz wesentlich auf die Entwicklung des Lebens hier auf unserem Planeten Einfluss genommen. Gäbe es den Mond nicht, so würden wir vermutlich ebenfalls nicht existieren.
Meint Harald Lesch, Professor für theoretische Astrophysik an der Universität München. Die Konsequenzen für die Lebensentwicklung auf der Erde wären dramatisch. Würde es uns Menschen dennoch geben, so wären wir völlig plattgedrückte Organismen. Nur sehr flache Lebewesen könnten sich unter solchen Bedingungen überhaupt weiterentwickeln. Noch bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wussten wir relativ wenig über unsere nächsten Nachbarn im All. Woraus besteht er? Bevölkern vielleicht doch Lebewesen seine zernarbte Oberfläche? Und schließlich, wann und wie ist der Mond entstanden? Die Mondrückseite wurde im Oktober 1959 zum ersten Mal von der sowjetischen Raumsonde Luna 3 fotografiert. Später machten dann auch die amerikanischen Luna-Orbiter-Stationen Mondaufnahmen. Aber wer nun vielleicht gehofft hatte, etwas anderes zu sehen als auf der Vorderseite des Mondes, vielleicht sogar Leben zu entdecken, von Mondmenschen bewohnte Städte, der wurde ziemlich enttäuscht. Auch hier nur Grau in Grau und Krater an Krater.
Zur Entstehung unseres Erdtrabanten gab es bis in die 1960er Jahre verschiedene Mutmaßungen. Einige Wissenschaftler meinten, dass Mond und Erde zusammen entstanden wären. Eine andere Theorie vermutete sogar, dass die Erde sich den Mond eingefangen hätte.
Man vermutete, Aber so richtig beweisen konnte man das alles nicht, oder?
Und darum gab es ja auch noch einen dritten Erklärungsversuch, die Tröpfchentheorie. Unsere Urerde soll danach ein riesiger Tropfen gewesen sein, der sich schnell gedreht hat. Ein kleiner Tropfen löste sich von ihm ab, entfernte sich und wurde zu unserem Mond.
Aber auch für diese Theorie war es schwierig, eine plausible Erklärung zu finden. Die Unsicherheit der Wissenschaftler über die Entstehung des Mondes blieb. Unser heutiges Wissen über den Erdtrabanten verdanken wir vor allem der Zeit des Kalten Krieges. Jener Zeit, da die gigantische Entwicklung der Raumfahrt mit militärstrategischen Gründen gerechtfertigt wurde und der Mond auch nicht vom politischen Streit verschont blieb. Die Großmächte Sowjetunion und die Vereinigten Staaten lieferten sich ein Wettrennen. Es begann eine der größten wissenschaftlichen Entdeckungsreisen in der Geschichte der Menschheit. Den Anfang machte am 12. September 1959 die russische Mondsonde Lunik 2. Von nun an flogen russische und amerikanische Raumfahrzeuge, überwiegend Sonden, in den Weltraum.
Und der erste Mensch im All war ja dann ein Russe, Juri Gagarin.
Ja, und das konnten die Amerikaner ja überhaupt nicht auf sich sitzen lassen, ne? Als führende Weltmacht. Und die Kommunisten sind die Ersten im All, das geht doch nicht.
Am 25. Mai 1961 hält Präsident John F. Kennedy seine historische Rede an das amerikanische Volk.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ich meine, unsere Nation sollte sich zum Ziel setzen, noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder heil zur Erde zurückzubringen.
Ignition sequence starts.
And it's getting close.
Six, five, four.
Acht Jahre später, am 16. Juli 1969, ist es soweit. Die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins brechen zur ersten Mondmission der Menschheit auf. Am 20. Juli 1969, in Houston ist es 21.56 Uhr, betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Im Mare Tranquillitatis, dem Meer der Stille.
Mit dem linken Fuß zuerst.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit, meldet Neil Armstrong zur Erde. Als erste Menschen haben sie einen fremden Himmelskörper betreten und ewige Fußspuren im Mondstaub hinterlassen. Millionen Menschen erleben einen Rausch der Begeisterung. Sechs weitere Flüge, davon ein missglückter, folgen. Aber hatten zu viele an ein Wunder auf dem Mond geglaubt? Daran, Öl, Bodenschätze, Reichtümer zu finden? Nichts davon erfüllte sich. Als die ersten Bilder der pockennarbigen Mondoberfläche und etwas später die Gesteinsproben die Erde erreichten. Es war deshalb relativ leicht, einen internationalen Vertrag abzuschließen, nachdem keine der Parteien irgendwelche Waffen auf den Mond bringen oder Teile des Mondes für ihren exklusiven Gebrauch reservieren darf.
Aus der Zauber. Ende der 70er Jahre wurde die Mondforschung der NASA erst einmal eingestellt.
Und seitdem hat kein Mensch mehr den Mond betreten.
Ja, und dann fragen sich auch einige, waren die denn wirklich da oben? Es gibt doch so einige Zweifel.
Es gab in Bochum einen dortigen Liebhaberastronomen, würde ich sagen. Und er hatte sehr gute Kontakte zu Werner von Braun. Und deswegen gibt es eine sehr schöne Geschichte. Während das Fernsehsignal vom Mond gekommen ist, wurde es in Amerika empfangen, von der NASA empfangen. Aber der hatte durch seine guten Kontakte, hatte er auch die entsprechenden technischen Informationen, dieses Signal auch zu empfangen. Das heißt nicht nur, dass man das ganze Gestein hat und so weiter, sondern es gibt auch NASA und von dem Kalten Krieg unabhängige Leute, die auch gesehen haben, dass die Signale, die vom Mond gesendet wurden, tatsächlich von dort gekommen sind und nicht von irgendeiner sonstigen Nachrichtenstation. Also diese Verschwörung ist kompletter Unsinn. Und es ist auch so, dass jedes Land, jeder Staat auf der Welt damals hat ein Mondgestein bekommen. Sodass jeder auch die Möglichkeit hat, in sein entsprechendes naturhistorisches Museum zu gehen, sich auch selbst das anzuschauen und das Mondgestein ist auch weit verbreitet zu analysieren.
Im September 2003 schickt die European Space Agency, ESA, die Sonde Smart 1 zum Mond. Ein unbemanntes Fluggerät, das den Mond umrundet, ohne auf ihm zu landen. Und Anfang 2004, nach dem Columbia-Unglück, gibt der amerikanische Präsident George W. Bush auch der NASA den Mond wieder als neues Ziel vor.
Unser Ziel ist die Rückkehr zum Mond, als Startplatz für Missionen, die weiter in den Weltraum vordringen.
Wir haben nun offiziell den Auftrag bekommen, ausgehend vom Space Shuttle und von der ISS-Raumstation, als nächstes den Mond und dann den Mars und dann Beyond, also dann also auch über den Mars hinaus, zu explorieren, zu erforschen.
Jesko, Freiherr von Puttkammer, gebürtiger Leipziger, folgte Anfang der 1960er Jahre dem Ruf Werner von Brauns zur NASA und arbeitete dort maßgeblich am Apollo-Programm mit. Seit 2004 ist er in führender Position am Mond-Mars-Langfristprogramm der NASA beteiligt.
Ja, es ist so geplant, dass wir jetzt, also 2008, dass wir nächstes Jahr im April 2009 den ersten Testflug durchführen für die Ares 1 und dann mit den Mondflügen beginnen, sagen wir 2016 herum, sodass wir dann landen, nicht später als 2018 und dann einen festen Fuß auf dem Mond haben, 2020.
Mit dieser Rückbesinnung auf den Mond setzte Präsident Bush die USA an die Spitze einer Bewegung, die von Asien ausgegangen war und beinahe unbemerkt die Raumfahrt der Amerikaner überholt hätte. Denn China, Indien und Japan entwickelten bereits seit Ende der 90er Jahre eigene Sonden, die in den nächsten Jahren zum Mond fliegen sollen. In den Jahren des Apollo-Programms waren die Amerikaner 9-mal zum Mond geflogen und 6-mal auf dem Mond gelandet. Jedes Mal angetrieben durch eine riesige Trägerrakete, die Saturn V. Bei den von der NASA künftig geplanten Flügen sollen es jeweils 2 getrennte Raketen sein. Eine für den bemannten Transport und eine für den Frachttransport, Ares 1 und Ares 5. Dadurch soll der bemannte Flug sicherer werden.
Wir werden in ziemlich kurzer Zeit und mit relativ weniger Finanzierung hier den Mondflug wieder fertigstellen können. Dazu muss nun entwickelt werden ein Raumschiff, das oben auf dem bemannten Ares 1 drauf sitzt. Das ist die Kapsel Orion und die wird aber größer werden als das Apollo-Raumschiff. Da werden also 4 Mann und später bis zu 6 Mann drin sitzen können. Das fliegt dann zum Mond und landet dann und setzt alle 4 Menschen, die zum Mond fliegen, dort ab. Es braucht nicht einer oben im Mutterschiff zu bleiben, das in einem Warteorbit um den Mond auf die zurückkehrenden Astronauten wartet.
Ich grüße dich, der du ein Zauberer und ein Freund der Zauberer bist. Freund der Einsamen, Freund der Helden. Freund der Liebenden, Freund der Guten und Bösen, Mitwisser nächtlicher Geheimnisse. Sag an, wo es einen Mitwisser gibt, gibt es da nicht bereits etwas mehr, als gewusst werden kann? Ernst Jünger.
Schöner, stiller Gefährte der Nacht. Mondbetrachtungen. Feature von Steffi Mannschatz. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Donata Höffer, Daniela Hoffmann, Ilja Richter und Hermann Treusch. Im Originalton hörten Sie Dr. Klaus Deimel, Wanda Karin Hampe, Carola Krebs, Jesko Freiherr von Puttkammer, Dr. Dietmar Weinert, Christine Wendrich und Dr. Günther Wuchtel. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König, Regieassistenz Petra Bosch, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.
In der Rubrik Hörspiel in der ARD-Audiothek gibt es täglich neue Geschichten. Von Krimis und Komödien über Literaturadaptionen bis hin zum Hörspielklassiker. Reinhören lohnt sich.